Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Sparte oder besser gesagt aus der Kategorie der Sonderfolgen. Und ja, weil es euch so gut gefallen hat, gibt's einen kleinen Rückblick in der Games-Kategorie, also in der, wie sagt man dem so schön, in der Spiele-Ecke, wie ich das immer so gerne nenne. Mit dabei habe ich dazu wieder den Jan.
Hallo, herzlich willkommen, freut mich wieder hier zu sein.
Unser Spiele-Experte ist wieder da. Schön, bist du da.
Genau, heute ein bisschen mit dem Fokus auf Spiele an sich. Die letzten Male haben wir uns ja vor allem über Konsolen unterhalten, über neue, über kommende, über alles, was sich so in puncto Hardware tut. Heute geht es mal endlich um die ganze Software unter Anführungsstrichen, also um die Spiele, die auf diesen Konsolen auch laufen sollen, weil was nutzt mir eine Konsole, wenn ich keine gute Spieleauswahl dazu habe?
Das ist wie bei einem Media Center, wenn du ein Top-Media Center hast und kein Content, das bringt dir überhaupt nichts.
Ganz genau.
Und das Grundprinzip von der heutigen Sendung ist unter anderem auch ein kleiner Jahresrückblick nach einem aktuellen Geschehen und so ein bisschen, ja, einfach ein Jahresrückblick, was mit den Spielen in diesem Jahr so alles passiert ist, eben mit der Software, wie du so schön gesagt hast, den Spielen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich über in die aktuellen Geschichten. Was gibt's da heute, jetzt, im Dezember 2015?
Genau, da wollen wir auch noch ein bisschen auf die Themen eingehen, die wir vielleicht auch in den anderen Folgen davor schon ein bisschen aufgegriffen haben. Generell so ein bisschen zu dem Thema News. Die PlayStation 4 wird momentan als der ganz große Sieger gefeiert. Man hat einen Marktanteil von über 50%, über 30 Millionen Stück verkauft. Anscheinend, so sagt es zumindest die Firma, hat sich der große Fokus auf die Spiele quasi. Xbox hat sich ja damals doch so ein bisschen Richtung Media Center positionieren wollen, die PlayStation ganz klar für Gamer. Anscheinend ausgezahlt. Viele Blogs und viele Fachkritiker erklären die Xbox One für tot, würde ich jetzt bei einem Gerät, das sich zumindest mal so gut die Hälfte verkauft hat, auch nicht sagen. Gerade im Hinblick Richtung Zukunft sehe ich es überhaupt nicht so. Da kommen wir dann aber auch jetzt im Verlauf dann noch darauf ein. Jedenfalls, genau. Ja, PlayStation 4, der große Sieger angeblich. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das so halten wird.
War das nicht schon bei den letzten Modellen ähnlich? Und gegen Schluss hat Microsoft mit der 360 extrem aufgeholt?
Auch das, ja. Wobei, da kam es immer darauf an, wie die Märkte betrachtet wurden. In den Kernmärkten war die PlayStation 3, glaube ich, nach wie vor auch gegen Ende noch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Die Xbox hat dann halt eher versucht, andere Märkte aufzuschließen, wo die PlayStation nicht so stark war. Mhm. Trotz allem glaube ich, dass Microsoft gutes Geld damit verdient, ja.
Das denke ich, und eben punkto Windows 10 wird sich da ja sicherlich noch einiges tun. Das hat sich ja erst jetzt richtig geöffnet. Und ja, mal schauen, wie es dann nach Weihnachten ausschaut und vor allem eben im nächsten Jahr. Aber was haben wir noch für aktuelle Themen?
Ja, genau in die Richtung jetzt eben Windows 10. Die Abwärtskompatibilität und das Game Streaming auf der Xbox One ist gestartet, funktioniert auch sehr gut. Es gibt keine Probleme de facto, also zumindest keinen großen Aufregungssturm im Internet. Nicht so wie bei dem einen oder anderen Windows 10 Update aktuell, sondern auf der Konsole selbst dürfte alles laufen. Die PlayStation 4 oder halt Sony für die PlayStation 4 hat ja groß getönt bisher noch, ja, Remote Play auf alles andere außer Xperia-Geräte wird es nie geben und Abwärtskompatibilität ist auch kein Thema. Siehe da, nachdem die Konkurrenz jetzt anzog, sieht es da doch ein bisschen anders aus. Vergangene Woche kam die Info einerseits, dass so ein, ich nenne es mal Hacker unter Anführungsstrichen, Remote Play sehr wohl auf den Computer bringen wird, mit einer eigenen Portierung, die halt nicht offiziell ist. Der hat das auch schon für andere Android-Tablets damals gemacht. Das schien jetzt nicht so weit weg, weil auf Sony-Tablets, auf denen ja auch Android läuft, ging es ja schon. Der hat das dann auch noch für andere Android-Tablets damals geöffnet. Jetzt hat er allerdings eine neue Version angekündigt, die für Computer laufen soll. Wenn man ein bisschen danach googelt, findet man es. Sie ist auch vor einer Woche ungefähr online gegangen, diese Variante. Kostet ein bisschen was, leider. Ich glaube, irgendwie so 7 oder 8 Pfund bezahlt man dafür momentan, wenn man in diese Alpha-Phase hinein will. Die Preise ändern sich auch jeden Tag irgendwie ein bisschen. Darum kann ich jetzt auch gar keine genaue Aussage treffen, weil zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast draußen ist, ist sicher wieder alles ganz anders. Fakt ist, das Ding gibt's. Man muss irgendwie unter 10 Euro dafür bezahlen. Ich habe es auch getestet. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Also sehr interessante Lösung. Es ist jetzt auch nicht wirklich inoffiziell, weil man verändert ja die Software, also die Hardware seiner PlayStation nicht. Was ich auf meinem Computer mache, ist meine Sache. Ob ich dann mit einem Streamer aus dem Netzwerk abgreife oder nicht, das bleibt ja mir überlassen. Also illegal ist es nicht, weil ich verändere dabei nichts.
Genau, es ist kein Eingriff, wie man es beim Jailbreak oder so ähnlichen, bei einem Routen oder so weiter machen muss.
Ganz genau. Also auf der PlayStation selbst muss ich überhaupt nichts machen. Ich lade mir auf meinen Computer ein Programm, gebe die IP-Adresse meiner PlayStation ein und im Endeffekt war es das auch schon. Also es muss nichts geändert, gehackt, sonst irgendwie was werden. Das ist alles ja straightforward eigentlich. Sony selber hat ein bisschen versucht, in den USA das Thema zu kriminalisieren. Für den Nutzer ist es definitiv nicht illegal, weil der hat damit nichts zu tun. Ob der Entwickler sich da irgendwie in irgendeinen Stream einklingt, in den er vielleicht nicht hinein darf, ja, kann mir letztlich egal sein. Kann natürlich für den Nutzer unangenehm werden, weil Sony das vielleicht irgendwann abdreht und wer jetzt irgendwie die 7, 8 Euro da investiert, braucht sich auch nicht wundern, wenn das vielleicht jetzt nicht ewig laufen wird.
Wenn es dann plötzlich wieder weg
ist. Momentan geht es zumindest, momentan funktioniert es aber und es ist für den Nutzer sicherlich nicht illegal, wenn Sony da irgendwie rechtlich gegen den Entwickler vorgehen will. Ist das zwar schade, aber ja, für den Nutzer selber hat es ja keine negativen Konsequenzen, außer dass es vielleicht halt dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Momentan funktioniert es aber.
So wie man Sony kennt, könnte das doch ziemlich rasch passieren, dass sie davor gehen.
Ja, es dürfte ein bisschen schwierig werden, weil der Nutzer selber sitzt an und für sich in Europa und dürfte sich rechtlich auch insofern abgesichert haben, dass er da irgendwie nichts tut. Da gibt es auch einige Anwaltsgutachten schon im Vorhinein auf der Homepage, die er veröffentlicht hat, nach dem Schema. Sie werden sicher versuchen, mich quasi mundtot zu machen, aber das anscheinend schon anwaltlich recht gut vorbereitet, dass das gar nicht so leicht gehen dürfte, weil nach englischem Recht, nachdem er vorgeht, darf er anscheinend das tun, was er tut, da er nichts verändert, ja? Und keine Verschlüsselung geht. Also es könnte ein spannender Streit werden.
Definitiv, ja.
Wir linken in den Shownotes auf jeden Fall auf die Quelle, wo auch die Software vertreibt. Falls sich jemand anschauen will, wie gesagt, im Test funktioniert ganz gut, nur nicht wundern, falls Sony es halt dann doch schafft und irgendwie da dann das Ganze abdreht leider. Ja. Passend dazu, zur Veröffentlichung dieser Streaming-Geschichte, hat allerdings auch Sony mehr oder minder bekannt gegeben, dass man an einer Lösung arbeitet. Irgendein Entwickler bei Sony hat auf Twitter verlautbart, ja, wir arbeiten da jetzt auch an einer Lösung, keine Details dazu, außer dass es für PC und Mac sein soll, was sehr angenehm ist, weil bei der Xbox geht es ja nur auf Windows klarerweise.
Genau, ja.
Aber ja, wie man so schön in Wien sagt, nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt keine Details dazu, man weiß nur PC und Mac und wann das kommen soll, weiß keiner.
Ja, die Taktik mit mach mir dann auch, das kennen wir von anderen Firmen. Und dann, auch wenn nichts kommt, schlussendlich, aber immerhin haben sie es geschafft, die Leute nicht wegzukriegen. Oder ja, im Text, lieber Jan.
Ja, sie haben jetzt natürlich zwei Fronten auf der Seite. Auf der einen Seite die Xbox-Front, die funktioniert und die das offiziell unterstützt und da ganz dicke dabei ist. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich jetzt irgendwelche Hacker, die sich da einklinken und da auch noch ein bisschen Geld mitschneiden wollen. Also sie kriegen es natürlich von zwei Seiten Druck, einerseits auf dem eigenen System, andererseits vom großen Konkurrenzsystem, das sich, obwohl es angeblich der große Verlierer ist, jetzt wesentlich feature-offener darstellt, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja.
Da müssen sie Gas geben oder halt eben abgeben.
Genau, Stichwort eben die Konkurrenz, die große, die jetzt auf einmal weltoffener ist, Xbox eben jetzt auch mit Abwärtskompatibilität unterwegs ist. Also ich kann Xbox 360 Spiele, ziemlich viele und es werden auch tatsächlich jetzt schon immer mehr, auf meiner neuen Xbox One spielen. Die PlayStation wird das in Zukunft auch können. Das Ganze hat allerdings einen negativen Beigeschmack.
Ich wollte gerade sagen, gerade gestern hast du was auf Twitter verbreitet, oder?
Ja, genau, das ist der nächste Punkt, nämlich der das dann sehr unschön macht. Bei der Xbox One ist das Ganze ja de facto kostenlos. Wenn ich ein altes Spiel zu Hause stehen habe, kann ich das einfach einlegen. Der Rechner, also die Xbox, irgendwie lädt Sachen aus dem Internet runter. Im Endeffekt ist das so eine Emulierungsgeschichte, die er da runterlädt. Mit der läuft das Ganze dann und die Sache ist erledigt. Es dauert zwar ein bisschen und ich habe Downloadzeiten, aber eigentlich, es funktioniert, es ist problemlos. Ein bisschen Zeit dauert. Am Anfang war ich ein bisschen genervt, muss ich gestehen, weil ich habe irgendwie ein altes Spiel eingelegt, ein sehr altes Spiel, und musste dann mal gut 2 Stunden warten, bis alles eingerichtet war. Aber meine Güte, es ging und es kostete nichts.
Ja,
passt.
Kennt man ja von der Xbox her.
Ja, genau, beides kennt man, ja. Bei Sony sieht es so aus, dass sie alte Spiele von der PlayStation 2, also wir reden hier immer über PlayStation 2 Spiele, einfach nochmal neu auflegen für die PS4. Zum Beispiel GTA 3, Dark Cloud, Twisted Metal oder Rogue Galaxy. Und diese Spiele werden dann so für ja 20 Euro war mal momentan der Straßenpreis, also $20, $25 quasi einfach nochmal in den Handel kommen. Eigentlich etwas, was wir schon kennen. Ja?
Mag man sich erinnern, den Wechsel von, auch in anderen Medien, von VHS auf DVD, auf Blu-ray und so weiter, immer wieder neu kaufen. Pfui.
Dann haben sie zurückgezogen jetzt schon und haben gesagt, nein, nur 10 bis 15 Dollar, ist aber immer noch eine Frechheit und immer noch 10 bis 15 Dollar beziehungsweise unendlich mal mehr als der Sony, also Microsoft verlangt.
Ja. Genau, ja. Und
noch dazu, wir reden hier immer nur noch über alte PlayStation 2 Spiele. Ja.
Also Spiele, wo sie eigentlich das heißt, schon genügend verdient hätten und ja.
Genau, und sehr, sehr, sehr alt. Sie kommen jetzt natürlich mit tollen Marketing-Gesprächs wie, ja, die haben dann aber neue Features und das kostet ja und ist ja auch schwierig und das interessiert mich als Kunde alle nicht. Außerdem, ich brauche auch keine neuen Features. Ich will die Spiele jetzt 10 Jahre später nochmal spielen, weil sie damals schon gut waren. Ich brauche da keine neuen Features. Mir ist das völlig egal.
Es darf 1:1 das Spiel sein. Man will es einfach nochmals spielen, denke ich doch.
Absolut.
Auch.
Ich war ein großer Fan von Gears of War. Das Schweizer Spieler kennen es, deutsche Spieler vielleicht nicht, weil es da teilweise verboten war. War ein recht krasser Shooter auf der Xbox One, also auf der Xbox 360 damals. Die gab es halt nicht für die Xbox One. Schade, jetzt irgendwie die alte Konsole extra nochmal anstöpseln wollte ich jetzt nie. Jetzt kam Abwärtskompatibilität, alle Gears of War Titel gingen. Ich habe alle zu Hause einfach hineingeschoben. Gut, halt 2 Stunden warten, aber das Ding lief. Ich brauche da keine neuen Features, ich brauche da keine bessere Grafik. Diese Remakes kennen wir sowieso schon, ja. Ich will einfach das alte Spiel wieder spielen, das ich sowieso habe und will dafür nichts bezahlen müssen.
Ja, oder die alte Konsole hervorkramen und einstöpseln und umschalten und Strom und so weiter, genau.
Fakt ist aber, dass dieses Konzept bei Sony nicht ganz ausgegoren sein dürfte. Es dürfte ihnen auch mehr oder minder passiert sein. Das Problem ist, auf der neuen Star Wars Battlefront, dem Spiel kommen wir heute noch, sind die alten Star Wars Teile enthalten und so kam mehr oder minder heraus, dass Sony anscheinend sehr wohl an dem Thema arbeitet. Das sind auf der Disc alte PS2-Spiele, die sind auch schon dabei, also die muss man jetzt nicht extra lanzen. Mhm. Ja. Und die funktionieren, wo dann natürlich der ein oder andere Spieler sagt, aha, ihr wollt keine Abwärtskompatibilität, das ist aber lustig, weil irgendwie habt ihr die ja schon, weil ihr habt hier ja PlayStation-2-Spiele drauf, die ich sehr wohl spielen kann, wieso nutzt ihr das nicht? Ja?
Warum setzt man es dann nicht global um? Genau.
Genau, und da tröpfelte dann heraus, ja, für Exklusivtitel wollen wir das sehr wohl machen. Dann hieß es zuerst 20, 25 Dollar, dann hieß es nach 10 bis 15 Dollar. Also irgendwie dürften sie da ein bisschen überfahren worden sein von dem Start von Battlefront und davon, dass der ein oder andere Spieler doch mitgedacht hat quasi. Ja. Wie es dann kommt, wann es dann kommt, ist noch die große Frage. Sony UK hat sogar schon eine Umfrage gestartet, was für Spiele wollt ihr? Also dass es kommt, dürfte mal außer Frage stehen, es kommt. Mhm. Und dürfte für PlayStation 2 Spiele sein. Bei PlayStation 3 Spielen werden sie weiterhin auf PlayStation Now setzen, so wie wir das auch im Podcast schon prognostiziert haben quasi. Es ist nie von PlayStation 3 Spielen die Rede, immer nur von PlayStation 2 Titeln. Ja, wann es kommt, was es dann tatsächlich kostet, wie sie es tatsächlich umsetzen, werden wir dann sehen.
Wenn es dann schlussendlich soweit ist, genau.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten Thema über. Wir sind immer noch bei den aktuellen Geschichten. Faceplates. Was ist denn das Schönes?
Ja, nur eine ganz kurze Ankündigung. Wir haben sie schon angeteasert, dass für die PlayStation 4 Faceplates kommen sollen in Farbe und Bunt quasi. Also man sich die schwarze oder vielleicht weiße Platte, die über dieser PlayStation halt drauf ist, austauschen kann gegen ein farbiges Stück Klavierlack, Plastik. Mittlerweile sind sie erhältlich. Ich glaube, man bekommt sie am leichtesten. Ich sage es jetzt einfach mal so raus. Bei Amazon, bei lokalen Händlern ist es sehr schwierig. Im Internet vertreibt sie Sony selbst über Amazon. Dort geht es anscheinend am einfachsten. Der Preispunkt ist relativ happig, kostet 30 Euro, dieses gute Stück Plastik.
Heftig, fast schon Apple-Preise.
Ja, sehr, das erinnert an so Handschlaufen für Apple-TVs.
Genau, ja.
Sie sind schwer zu kriegen, sie kosten 30 Euro und gibt es in 6 verschiedenen Farben, sollte für jeden Geschmack was dabei sein, wenn man sich sowas unbedingt antun möchte, unter Anführungsstrichen. Ich fand die Idee zuerst sehr gut, muss ich gestehen, weil irgendwie meine schwarz-schwarze PlayStation war mir ein bisschen zu langweilig. Für 30 Euro muss ich allerdings sagen, brauche ich es jetzt auch nicht unbedingt. Das ist heutzutage auch schon ein gutes Spiel, da habe ich mehr davon.
Wenn es natürlich in die Einrichtung passt und wer 30 Euro übrig hat, für den ist es natürlich schön, wenn man da ein bisschen damit spielen kann. Dass, wie du sagst, nicht mehr, dass es langweilige schwarze Kiste da vorne steht, sondern ein Eyecatcher vielleicht draus wird. Aber ich würde da sagen, wahrscheinlich könnten da auch die Preise irgendwann dann noch ein bisschen purzeln.
Ich glaube, sie wollten damit vor allem Dritthersteller quasi angehen, die ja schon lange ähnliche Lösungen anbieten oder auch Sticker anbieten. Mhm. Bei den Preisen wird das aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das sind Dritthersteller einfach wesentlich günstiger. Ich kann mir schöne, eigentlich sehr hochwertige Sticker-Skins quasi kaufen für die PlayStation. Die kriege ich auch ganz einfach bei Online-Händlern. Die kosten 10 Euro und meine ganze PlayStation sieht anders aus. Und nicht nur dieses eine Drittel der PlayStation, das dann halt eine Farbe hat. Also da wesentlich mehr Kreativität gibt es da bei Drittherstellern für wesentlich kleineres Geld, auch so als Tipp für die Hörer.
Vielleicht können wir da den ein oder anderen Link auch noch einfügen, wenn du da was hast. Und ansonsten, deine Suchmaschine des Vertrauens hilft dir da weiter. Gehe ich doch davon aus. Nächstes Thema, Xbox One.
Ja, kurz zur Konkurrenz. Dort läuft alles gut. Sie fühlen sich, glaube ich, auch nicht wirklich als die großen Verlierer, weil in puncto Features sind sie ja momentan ein bisschen besser aufgestellt. Ein Feature, das sie nachgereicht haben in einer quasi Nacht-und-Nebel-Update-Aktion, das allerdings sehr wichtig ist. Bei der Xbox 360 konnte man sich den Controller, ich glaube auch erst gegen Ende, das ging nicht von Anfang an, aber immerhin konnte man es dann gegen Ende der Generation so quasi den Controller so belegen, wie man das gerne möchte. Das konnte man bei der neuen Konsole nur mit diesem Elite-Controller, diesen 150 Euro teuren Controller. Jetzt seit dem letzten Update geht das auch für den ganz normalen Controller. Für mich ein ganz wichtiges Update. Ich lege mir gerne teilweise ein paar Tasten einfach um. Das kann ich mir jetzt einfach frei konfigurieren mit dem neuen Update, auch mit dem normalen Xbox One Controller. Tolles Feature. Große Neuerung, die nicht angekündigt wurde. Sehr selten in dem Segment, dass mal ein eigentlich tolles Feature hinausfällt, ohne dass da 3 Monate Werbekampagne darum gedreht wird.
Ein stilles Update, wie man dem so schön sagt. Genau.
Ja, und das funktioniert sogar, was ja gerade bei Windows-Updates in letzter Zeit leider nicht so häufig der Fall ist. Auf der Xbox One läuft das aber alles sehr schön stabil momentan. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden.
Wunderbar. Da freut sich sicherlich der eine oder andere Xbox One-Nutzer genauso darüber. SteamOS.
SteamOS, nur kurzer Vergleich dazu noch, die ersten Steamboxen fallen gerade heraus. Jetzt hat man verglichen, wie läuft Spiel A, völlig egal welches, unter SteamOS und wie läuft das gleiche Spiel unter Windows. Beziehungsweise wir nehmen ein Spiel auf Steam und lassen es einmal unter SteamOS laufen, einmal unter Windows laufen. Wo ist es schneller? Was würdest du vermuten, wo ist es schneller?
Windows. Also nee, eigentlich umgekehrt, aber ich glaube, es ist andersrum.
Gut, also so als normaler User würde ich mir denken, okay, Steam macht ein eigenes OS, Steam macht einen Spiele-Client, Steam bringt Spiele, also sollten die Spiele auf Steam unter SteamOS eigentlich besser laufen. In Realität ist es genauso, wie du jetzt gerade aus dem ersten Bauchgefühl sagtest, das ist leider eben nicht so. Ja. Die Spiele laufen unter Windows wesentlich besser, was halt vor allem daran liegt, dass die Grafikkarten unterbauten quasi, also OpenGL zum Beispiel als der Grafiktreiber, einfach unter Windows wesentlich besser läuft und wesentlich besser implementiert ist. Oder halt gerade natürlich DirectX, wenn ich auf DirectX setze, unter Windows natürlich in jeder Form wesentlich besser läuft. Also unterm Strich kommt dann leider raus, Spiele unter DirectX auf Windows 10 laufen besser als Spiele unter OpenGL auf SteamOS, was natürlich sehr schade ist und diese Plattform wieder so ein bisschen zu einer Totgeburt macht.
Ja. Ist ja eines dieser großen Features an Windows 10, oder wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sie eben auch an der Spielegeschichte richtig rumgeschraubt haben, oder?
Ja, ganz klar schon. Ich hätte nur auf der anderen Seite auch gehofft, dass quasi Steam, wenn sie schon einen neuen Player bringen und extra ein eigenes Betriebssystem für Spiele bringen wollen, da auch herumgeschraubt haben. Haben sie aber anscheinend nicht ausreichend.
Ja, da ist wahrscheinlich bei Microsoft der eine oder andere Dollar mehr in die Forschung, Entwicklung und so weiter gegangen.
Davon ist auszugehen, ja. War dann aber wahrscheinlich halt einfach der falsche Schritt von Steam, jetzt auch noch extra auf eigenes Betriebssystem und eigene Hardware unbedingt setzen zu wollen, ja. Das Ganze riecht immer mehr und mehr danach, als würde das einfach nie ins Rollen kommen. Es wurde ja auch tausende Male verschoben. Jetzt weiß man auch warum, einfach weil es nicht gut genug läuft. Weil
es einfach zu wenig.
Ja, jetzt sind sie den Konsolen aber auch schon 2 Jahre hinterher und dieses PC greift die Konsole an. Das wird es, glaube ich, so in der Form nicht mehr geben. Ja.
Denke ich leider eben auch nicht. Da waren sie einfach zu spät mit dem Ganzen dran.
So ein kurzes Roundup zu dem Thema noch und falls es der Hörer noch vor Weihnachten hört und sich die große Frage stellt, Xbox oder PS4. Meine rein persönliche Meinung jetzt, das möchte ich ganz, ganz klar unterstreichen. Ich habe bis vor 4 Wochen jeden empfohlen, wenn er mir die Frage stellte, einerseits mal auf die Exklusivtitel zu schauen, was ihm besser gefällt und wenn er da keine Meinung hat und keine Meinung treffen kann, soll er sich eine PlayStation 4 kaufen. War bisher immer mein Tipp. Ich persönlich habe mir, wenn es Spiele auf beiden Konsolen gab, auch meistens auf der PlayStation 4 gekauft. Ich habe es auch im letzten Podcast schon gesagt, weil das System für mich irgendwie einfach zugänglicher war und mir einfach ein bisschen besser gefiel. War viel Bauchgefühl dabei, ohne dass es groß in Gründe fassen zu können, aber einfach so eine Bauchentscheidung. Die letzten Wochen präsentiert sich das Ganze anders. aufgrund des Streamings auf Windows-PCs ohne Bauchweh einfach offen angekündigt. Aufgrund der Abwärtskompatibilität muss ich gestehen, gefällt mir die Xbox One einfach so von der Sympathie heraus deutlich besser. Und irgendwie hat sich für mich dieses This is for the players in den letzten 3-4 Wochen wesentlich mehr Richtung Microsoft gedreht, als eigentlich Richtung Sony, wo der Werbespruch herkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, eben für die Spieler ist die Xbox One One dann vielleicht geeigneter. Ich habe alte Spiele zu Hause, ich kann sie reinschieben, ich kann sie spielen, ich kann auf jedes Windows-Gerät streamen, super Sache, kostet nichts, schön, angenehm, ich werde nicht nochmal ausgemolken. Sony geht da, finde ich, den ganz falschen Weg. Auf der anderen Seite, das neue Betriebssystem auf der Xbox One, eben Windows 10, sieht wesentlich besser aus, bedient sich auch intuitiver. Viel war eine Geschmackssache bei der Bedienung, meiner Meinung nach, für mich bei der PlayStation, weil es irgendwie schöner war. Auch das neue Xbox-Feature, quasi das neue Xbox-Feeling durch Windows 10 ist allerdings auch deutlich besser geworden. Ja.
Spannend, ich habe bis vor kurzem die Xbox One empfohlen, wenn mich gefragt wurde. Und ich werde es auch in Zukunft noch von den von dir genannten Gründen, aber auch eben, weil es einfach beides ist. Es ist nicht nur eine Game-Konsole, es kann auch Media Center und noch vieles drumherum mehr, was ja Sony jetzt langsam auch immer mehr am Nachrüsten ist. Aber dennoch, ich glaube irgendwie, dass also so von meiner persönlichen Meinung her ist es das ausgegorene Stück Hardware, schrägstrich Software. Vor allem eben das Streamingen auf die ganzen Windows 10 Devices, was halt Sony einfach so aktuell nicht kann in dem Umfang.
Ja, was die Breite betrifft, war es sicher immer schon so, da hast du recht. Ich wurde meistens immer im Fokus gefragt, okay, ich möchte spielen und als reine Spielekiste fand ich bisher die PlayStation einfach wirklich besser. Muss allerdings gestehen, eben wie ich es gerade sagte, aufgrund dieser Entwicklung sehe ich es persönlich nicht so. Ich glaube, dass auch der Markt darauf reagieren wird und sich Sony nicht allzu sehr auf den Lorbeeren ausruhen sollte. Ich glaube, sie sind jetzt wirklich dabei, jetzt könnte der Fall eintreten, dass sie vielleicht tatsächlich Quatsch machen und ihre guten Verkaufszahlen vielleicht auch einbrechen. Ich sehe das als ganz kritischen Punkt an und das könnte ein Turning Point sein, um es mal so zu formulieren. Ja.
Ich würde sagen, wir werden das im Geek Talk weiterhin verfolgen.
Genau. Nur noch kurz dazu, ich habe einige Freunde, die das genauso sahen, also die auch so wie ich Freaks sind und beide Konsolen haben, weil gut, für ein Hobby halt auch mal 1.000 Euro ausgeben, kann man schon mal machen, wenn man auf keine Exklusivspiele verzichten möchte. Viele von denen haben dann die Spiele auch eher für die PlayStation 4 gekauft als für die Xbox One, habe jetzt im Freundeskreis ein bisschen umgefragt. Machen es auch plötzlich alle anders. Kaufen auch plötzlich alle die Spiele für die Xbox One und lassen die PlayStation 4 neben liegen. Ja. Also spannend sind. Core-Gamer werden langsam sauer, wie es aussieht. Das finde ich gut. Vielleicht bringt sie es zum Aufwachen.
Es wäre nicht die verkehrteste Richtung. Genau.
Wir bleiben dran und berichten darüber.
Games aktuell. Wir haben als nächstes Konsolen auf dem Blatt, was wir hier vor uns liegen haben.
Ja, Konsolen oder Computer, Weihnachten kommt, die ganz großen Titel, die vor allem auf der Gamescom jetzt angekündigt wurden, sind draußen, wir haben uns ein paar angesehen, eben jetzt endlich weg von der ganzen Hardware hin zur Software, die es auch auf allen Konsolen gibt, mehr oder minder. Eines der meisterwartetsten Spiele kam heuer raus, ich muss auch gestehen, für mich ist es auch das größterwarteste Spiel heuer gewesen und das, auf was ich mich am meisten gefreut habe, Fallout 4 ist endlich da. Für alle, die es nicht kennen, ein postapokalyptisches Rollenspiel mehr oder minder. Das Spiel führt einen auch gleich ganz am Anfang da hinein. Ich werde nicht spoilern, aber das sind einfach die ersten fünf Minuten und das sind immer die gleichen wie auch in allen anderen Teilen. Im Endeffekt, so das Spiel startet quasi kurzfristig in der Jetztzeit. Den Menschen geht's gut, zu gut, nämlich so gut, dass sie sich gegenseitig Atombomben auf den Kopf schmeißen können. Der große Atomkrieg bricht aus, der Hauptcharakter, je nachdem was für einen man sich wählt, flüchtet in einen Bunker, der von der Firma Vault Tech betrieben wird, in einen der Vaults und erwacht dann einige Zeit später in einer postapokalyptischen Welt und muss sich halt dann quasi dort zurechtfinden. Zusätzlich kommt noch eine persönliche Story dazu, die ich eben jetzt nicht spoilern möchte, die kann dann jeder gerne selbst anspielen. Ein sehr düsteres Setting, das wir wie gesagt schon eigentlich kennen. Fallout 3 war ja genauso zum Beispiel, da spielte das Spiel in so rund um Vegas, glaube ich. Zumindest die Erweiterung hieß dann New Vegas. Das jetzige Spiel Fallout 4 spielt so rund um Boston im 22. Jahrhundert nach dem großen Atomkrieg. Das Spiel ist so dem ersten Test nach unheimlich groß, unheimlich umfangreich. Wenn man alles spielen möchte, kann man angeblich so zwischen 400 bis 500 Stunden Zeit darin versenken. kriegt man also wirklich noch viel, viel, viel Geld für sein, für, also viel, viel, viel Spiel für sein Geld geboten.
Mhm.
Die Stimmung ist, also das große Feature dieses Spiels ist die Stimmung. Das Spiel ist von den Entwicklern, die zum Beispiel auch Skyrim entwickelt haben. Bethesda heißt das Studio. Die haben auch dieses große Rollenspiel Skyrim als letztes rausgebracht. Die leben einfach immer von der Stimmung und auch gerade hier. Die Stimmung ist auch überraschenderweise nicht so bedrückend, wie das jetzt klingen mag, von wegen alle tot und nuklearer Winter und so, sondern ganz im Gegenteil. Es ist alles so ein bisschen pfiffig, weil halt wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung ist. Das hat so ein bisschen was von Wiederaufbau nach dem Krieg. Ich finde es jetzt gar nicht von der Stimmung her so negativ, wie das vielleicht klingen mag. Ja? Was auch immer dazu kommt, gerade für Fallout ganz typisch, sind die Radiosender. Man kann quasi durch die Welt laufen und Radio hören, weil irgendwie noch Überlebende Radiosender betreiben, damit quasi andere Überlebende sie finden können. Ist so ganz typisch auch für diese ganzen Zombie-Filme. Das ist total nett gemacht und so alte 50er, 60er Jahre Musik, weil das quasi auch die Zeit war, wo der Krieg ausbrach. Sehr nett. Grafisch ist das Spiel ein bisschen schwierig, muss man gestehen. Entwickelt dieses mit der Grafikumgebung von Skyrim. Skyrim hat jetzt 3-4 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, auch die Grafik-Engine, die für das Spiel verwendet wurde, ist ein bisschen älter. Und das sieht man auch. Also optisch gibt es momentan definitiv schönere Rollenspiele. Auf der anderen Seite ist das halt immer ein großes, schwieriges Pro und Contra, wo sich der Käufer irgendwie entscheiden muss, bin ich der Meinung. Ich kann nicht auf der einen Seite die neueste, brandaktuellste Grafik wollen, auf der anderen Seite allerdings den größten Umfang. 400 Stunden Spiele und Quests quasi muss man auch mal texten und muss man auch mal entwickeln. Da entwickelt man natürlich auch eine gewisse Zeit daran. Dementsprechend dauert es aber natürlich auch, bis das Spiel rauskommt. Fallout angeblich hat jetzt in der Entwicklung gute 2 Jahre lang Hardcore-Arbeit quasi gebraucht. Wurde schon davor irgendwie angefangen. Aber 2 Jahre lang haben die Entwickler wirklich stark daran gearbeitet. Natürlich ist dann aber auch die Grafik-Engine, in der diese 400 Stunden Umfang entwickelt worden sind, auch 2 Jahre alt. Dementsprechend klar, das ist einfach ein Versus, das ich immer habe und das ich immer haben werde. Das wird sich, glaube ich, so auch nicht lösen lassen. Die können nicht zuerst 400 Stunden lang da entwickeln und dann einfach eine neue Grafik drüber gießen. Das funktioniert nicht. Ja.
Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Genau. Einiges anders, denke ich doch mal. Aber wie du sagst, es braucht Zeit, es braucht vor allem auch Manpower dahinter.
Genau, also es ist grafisch jetzt nicht so, dass man sagen müsste, um Gott, hässlich, ja, es ist durchaus ansehnlich, es gibt aber auch durchaus Besseres, das muss man einfach klipp und klar sagen. Sonst gibt es ein paar nette Neuerungen, die auch Richtung Umfang durchaus beitragen. Auf der einen Seite gibt es ein unheimlich großes Crafting-System, wie das so schön auf Leiter-Englisch heißt, also so ein System, wo ich mir quasi selbst Dinge herstellen kann oder meine ganze Waffen auch verbessern kann und alles. Das ist ein unheimlich großes, unheimlich umfangreiches System, das ist ganz toll. Was es auch gibt, gerade für unsere Minecraft-Fans da draußen, es gibt jetzt durchaus auch einen Baumodus. Das heißt, man kann als Spieler ganze Städte quasi neu aufbauen und dort auch Leute neu ansiedeln lassen. Das ist eigentlich sehr umfangreich. Auf YouTube gibt es Leute, die haben da irgendwie hunderte Stunden allein nur in diesen Modus versenkt und das ist es nicht bei den 400 Stunden dabei, sondern das gibt es zusätzlich. Auch sehr umfangreich, auch sehr, sehr schön, einfach große Features, ja, so zum Abrunden dieses Themas. Gutes Spiel kann ich empfehlen, vor allem für Rollenspielen-Fans. Umfang ist enorm, es ist wie immer sehr liebevoll und hat sehr viele Nebenhandlungen und sehr viel Liebe zum Detail. Tolles neues System im Hinblick Crafting, im Hinblick auf den Städtebau quasi. Leider teilweise in puncto Steuerung ein bisschen zu umfangreich, da muss man sich mal ein bisschen dran gewöhnen. Grafik ist okay, aber könnte besser sein, nur das würde ich jetzt mal Ihnen nachlassen, da das meiner Meinung nach dem Umfang geschuldet ist. Wenn jemand ein gutes Rollenspiel für Weihnachten sucht oder auch fürs ganze nächste Jahr, weil 400 Stunden reicht wahrscheinlich bis zum nächsten Weihnachten, dann greift bei Fallout 4 zu. Es zahlt sich aus, meiner Meinung nach.
Gut, weitere Titel?
Ja, Star Wars natürlich heuer ein großes Thema. Der 4. oder 7. Star Wars Film kommt ja jetzt in die Kinos, je nachdem wie unsere Hörer das sehen wollen. Ich äußere mich jetzt nicht dazu, da wie viel das für mich ist. Fakt ist aber auch, Electronic Arts hat ein Spiel zu Star Wars rausgebracht. Star Wars Battlefront gibt's für alle Systeme. Im Endeffekt ein Multiplayer-Shooter, der auf der Grafik und dem Gameplay von Medal of Honor quasi ruht. Schönes Spiel, spielt sich sehr... Medal of Honor, Entschuldigung, ich muss mich kurz ausbessern, da haben wir jetzt auch ein bisschen gestockt, es ist nicht Medal of Honor, es ist Battlefield. Der klassische Shooter von EA, der jetzt quasi dann in Richtung Star Wars geschwuppt wurde. ja, grafisch sehr ansprechend, sieht wunderbar aus, ist circa 100 Mal besser als das gerade vorgestellte Fallout. Setzt nur auf Multiplayer, es gibt de facto keine Singleplayer-Kampagne, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, da man es vorher von Hause schon wusste.
Genau,
gab es ja auch schon, Titanfall zum Beispiel war ja genauso. Wenn man es weiß und sich auf das einlassen will, tolles Spiel, auch nicht nur für Star Wars-Fans, auch generell. Sie haben alles, was Star Wars kann und zu bieten hat, da hinein integriert. Es gibt keine Spoiler auf den neuen Film, die werden aber wahrscheinlich noch kommen. Das heißt, es wird Add-ons geben. Die könnten dann durchaus auch Handlungsorte des neuen Films haben. Beziehungsweise gibt es mittlerweile das erste Add-on, das beinhaltet auch schon einen Planeten aus dem neuen Film. Das dürfte dieser Planet sein, wo dieser große Sternenzerstörer runtergekommen ist, den man auch schon im Trailer sieht. Und man kann davon ausgehen, dass sie hier auch noch Content nachliefern werden, der Richtung neuen Star Wars Film geht, aber halt im neuen Star Wars Film jetzt noch nicht vorgreifen wollen. Kann man nicht viel dazu sagen. Es spielt sich super, die Grafik ist toll, die Gameplay-Modi sind schon sehr viele da, es werden weitere kommen. Das erste Add-on jetzt, auch passend zur letzten Folge, war sogar kostenlos. Also man muss jetzt nicht noch groß extra Geld einschmeißen, sondern man bekommt auch ein bisschen der Features zumindest kostenlos hinterher, was ich sehr angenehm finde. Einige werden kosten, aber zumindest sehen wir das erste jetzt war kostenfrei. Spielt sich gut, sieht gut aus, kann man nicht viel dazu sagen. Was auch nett ist, die ganzen Star Wars Charaktere, die man kennt, sind auch drinnen. Man kann also auch als Darth Vader zum Beispiel losziehen. Der ist dann auch entsprechend mächtig, aber halt nicht unbesiegbar. Das stößt, was ich so gelesen habe, dem einen oder anderen, also gelesen, aber auch im Freundeskreis gehört habe, dem einen oder anderen Star Wars Fan dann ein bisschen auf. Aber das sind halt Dinge, die der Gameplay-Mechanik geschuldet sind. Kann ja jetzt auch nicht sein, dass ein Spiel in die Rolle von Darth Vader schlüpft und dann dafür alle anderen irgendwie übermächtig gegenüber ist, weil er halt, ja, Darth Vader halt übermächtig
ist. Modus.
Genau. Also er ist schon ein bisschen stärker und er hat auch ein bisschen Gefolge, also dass Darth Vader jetzt nicht einfach nur so ein Minion ist und ein normaler Fußsoldat, das kommt schon rüber, deshalb finde ich es persönlich gut, das passt. God-Modus ist aber halt Essig, also man kann, es gibt auch Partien, in denen man Darth Vader 20 Mal töten kann, ja. Ist halt so. Aber klar, in so einem Spiel will ich als Spieler auch als irgendwie meine Helden spielen können, egal ob Darth Vader oder Luke Skywalker, insofern finde ich das gut, ja.
Genau. Nächstes Spiel?
Ja, leider wieder ein bisschen Shooter-lastiger, aber dafür ein bisschen trashiger unter Anführungsstrichen und auch Singleplayer spielbar. Just Cause 3 ist draußen. Das ist eigentlich ein eher Sony-exklusiver Titel, sage ich jetzt mal. Gibt's nur auf der PlayStation insofern und auf dem Computer. Lustiger Action-Kracher, sehr übertrieben. Also jetzt nicht im Sinne von Brutalität, sondern eher so übertrieben im Sinne von Darstellung. Wenn was explodiert, dann ist die Explosion wahrscheinlich 10-mal größer, als es in Realität wäre. Der Spieler hat einen Enterhaken zur Verfügung, mit denen er die komischen Dinge machen kann. Autos abschleppen, Flugzeuge vom Himmel holen, weiß ich was alles. Sehr trashig, sehr übertrieben, sehr lustig. Wäre auf einen...
Ja, so Spider-Man-Geschichten irgendwie, wie das der Anker im Auto nach hinten nachschmeißen und dann sich ziehen lassen oder ans Auto ranziehen, solche Geschichten.
Naja, eher das Auto sogar zu dir ranziehen, ja.
Sogar in die andere Richtung geht's auch, ja.
Ja, ja. Also sehr God-Mode war gerade eigentlich sogar eine super Überleitung, sehr, sehr God-Mode-like, ja. In dem Spiel geht wirklich alles und es ist komplett übertrieben, absolut unrealistisch, aber gerade dadurch auch einfach lustig, ja.
Einfach spannend und was anderes.
Ganz genau. Also wer da in die Richtung Just Cause waren immer schon gute Spiele, bin ich der Meinung. Auch der dritte Teil liefert, was er versprochen hat. Sie haben keine großartige Änderung gemacht. Sie haben es nicht großartig realistisch gemacht. Finde ich gut, macht Spaß, kann man sich zulegen. Ist ein grundsolider Titel, grafisch auch sehr ansprechend, passt, schönes Spiel. Aber halt eben mehr vom Gleichen, aber gerade in dem Fall, ja. Never change a winning team, das war schon immer lustig. Bleibt auch weiterhin, Gott sei Dank. Ähnlich verhält sich's mit Metal Gear Solid 5 Phantom Protocol, das ist jetzt Phantom Wars, irgendwas mit Phantom, ist jetzt seit ungefähr einem Monat schon draußen, kann ich aber auch wärmstens empfehlen, ist nach wie vor ein sehr, sehr schöner Schleichshooter, umfangmäßig wieder sehr toll, wieder ein schönes japanisches Spiel, das allerdings sehr viele Referenzen auf quasi den Westen hat. Ja, für Fans sowieso Pflicht, auch für alle anderen. Also ich glaube, man kann es auch durchaus mal gut nutzen, um da jetzt einzusteigen. Leider immer wieder auch in den Medien das ganze Spiel aufgrund der Verwürfnisse, die es offensichtlich mit Hideo Kojima gab, dem Entwickler dieses Spiels, der seit 5 Teilen dem Ganzen sehr stark seinen Stempel aufdrückt. Offensichtlich gab es im Zuge des 5. Teils Zerwürfnisse zwischen Konami und dem Herrn. Man weiß nichts Genaues, warum es die gab oder was es da gab. Man weiß nur, dass es sein letzter Teil sein wird. Das heißt, vielleicht sollte man gerade deshalb zugreifen, bevor es Konami, wenn sie weitermachen, überhaupt jetzt quasi in den Sand setzt, weil Fakt ist, dieses Spiel lebt wahrscheinlich tatsächlich von Kojima und von dessen Einflüssen. Was da jetzt als sechster Teil kommt, wenn überhaupt einer kommt, nicht mal das ist entschieden, wird wahrscheinlich sehr fraglich. Es wird wahrscheinlich, wie es aussieht, das letzte Kojima-Spiel sein von Metal Gear Solid quasi. Kürzlich war noch die Game Awards, wo quasi die besten Spiele des Jahres geehrt wurden. Da war auch Metal Gear Solid dabei, allerdings für, ja, einerseits für Best Soundtrack, andererseits auch für Best Action Game. Da durfte zum Beispiel Kojima nicht auf die Bühne gehen und den Preis abholen. Und nach dem Game Award hieß es nachher, ja, er hatte nicht abgeholt, weil es ihm anwaltlich verboten war von Konami, ja. Mhm. So wie es aussieht, das geht weiter, die ziehen gerade richtig Geschütze auf, die werden sich nicht mehr in Frieden einigen. Schade.
Das wird schwierig werden.
Der erste ist egal, man merkt es in Metal Gear Solid 5 nicht. Er durfte das Spiel ja auch fertig machen und wurde erst danach gegangen, unter Anführungsstrichen. Aber gerade darum, jeder, der die Metal Gear Solid Reihe bisher mochte, aufgrund des Stils, zugreifen am besten, weil vielleicht ist es das letzte Metal Gear Solid in dieser Form, was ich sehr schade fände, ich befürchte, aber dass es leider so laufen wird.
Eben, dass nachher sie das irgendwie selber weitermachen oder keine Ahnung wie, gleiche Qualität aufweist. Dann gehen wir doch weg von den Konsolen und über in Richtung Mobile.
Da jetzt zwei neue Spiele, die wir noch kurz vorstellen wollen, quasi so Richtung Weihnachten auf den Ganzjahresrückblick kommen wir dann noch. Einerseits aus deutschen Landen One Button Travel. Ein Spiel von den Coding Monkeys, die auch schon zum Beispiel die Umsetzung zu Carcassonne gemacht haben, oder aber Rules, was ja auch schon bei Apple gefeatured war. Mhm. Ein sehr, sehr schönes Text-Adventure, so in Richtung Lifeline, was wir schon hatten, auch im Hinblick auf Apple Watch. Läuft leider noch nicht auf der Apple Watch, soll aber kommen, ist aber so auch auf dem iPhone schon ein sehr nettes Text-Adventure und aus der Sicht meiner Meinung nach das beste Text-Adventure. Ich wünsche mir jetzt noch eine Umsetzung für die Uhr, die kommt aber, also da wünsche ich mir nicht so viel. Sehr schönes Spiel, das vor allem durch guten Humor überzeugt, sage ich mal. Lifeline selber hatte auch sprachlich immer wieder mal die ein oder anderen Brücken. Im Original war es teilweise auch relativ lustig. Da hat man als Deutschsprachiger echt den Vorteil, dass wir hier quasi eben keine Übersetzung bekommen, sondern immer in Originalsprache spielen und darum der Humor auch super rüberkommt. Dementsprechend, ja, One Button Travel für alle, die Text Adventures mögen, große Spieleempfehlung, sollte man sich laden. Nächster Tipp, Warhammer 40k Free Blade. Eines der unzähligen Warhammer-Spiele, das es im App Store schon gibt, völlig uninteressant, die sind alle ganz gut, alle, wie man so schön sagt, bum bum, bang bang und schön laut und viel Explosion. Was in dem Spiel aber ganz, ganz spannend ist, und das hat mich echt überrascht und ich hatte nicht damit gerechnet, es ist meiner Meinung nach das erste Spiel, wo ich als iPhone 6s Nutzer, als neuer, du ja auch, mit 3D-Touch spielen kann. Bedeutet, wenn ich fester das Display durchdrücke, kann ich tatsächlich andere Aktionen durchführen, als wenn ich normal drauf drücke. Sie setzen ganz, ganz stark auf dieses Feature, das ist nicht einfach nur so nebenbei herausgeflogen, sondern zum Beispiel, wenn ich normal aufs Display drücke, dann schieße ich, wenn ich dann aber fest durchdrücke, kommt eine Rakete. Oder mit einem Scharfschützengewehr, desto stärker ich drücke, desto mehr zoomt das Ganze heran. Ja? Also das ist wirklich sehr gut durchdacht umgesetzt und gerade für Leute, die ein 6S-Gerät haben, in irgendeiner Form auf jeden Fall runterladen, ist kostenlos. Da sieht man mal, was 3D-Touch tatsächlich wirklich könnte. Das ist so fast so eine Tech-Demo für mich. Ich war höchst überrascht. Ich hoffe, andere Spiele, die mich vom Setting her mehr interessieren, implementieren das auch. Aber wirklich schön gemacht, kostenlos. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schönes Spiel.
Habe ich beide gerade geladen. Also One Button Travel und Warhammer. Instantan. So, wieder im Flugmodus. Wir haben es durch die ganzen Spiele, also aktuellen Spiele-Tipps, wenn man so sagen kann oder will, besser gesagt. Wollen wir einen kleinen Rückblick wagen auf das Jahr 2015? Auch hier wieder aufgespalten in Konsolen und Mobile. Was das da so ab im größeren Stil? Vielleicht einfach so ein kurzer Durchlauf.
Beziehungsweise Konsolen ist auch Computer, nicht nur Konsole, ja. Aber halt große Systeme quasi und große echte Spiele, ja.
Vielleicht für den geneigten Hörer, der gerade kein Zettel oder sonst was in den Fingern hat, www.geektalk.ch. In den Shownotes zu der aktuellen Folge könnt ihr die ganzen Titel natürlich nachlesen und da werden wir die Spiele auch verlinken mit irgendwelchen Amazon und sonstigen Links, damit ihr die euch gleich shoppen könnt, wenn ihr euch das interessiert. Ich übergebe.
Ich werde das jetzt gleich ein kleines bisschen abmischen. Einerseits der Rückblick, andererseits sage ich auch gleich meine persönliche Meinung da dazu. Also so quasi mache ein bisschen Rückblick und meine Bestenliste auf einmal, wenn das okay ist.
Auf jeden Fall.
Wenn ich nur ein Spiel mir heuer aussuchen dürfte, das ich auf einer einsamen Insel mitnehmen würde, hätte ich sehr schwer, würde mir aber Fallout 4 mitnehmen, weil wir das ja gerade vorher schon hatten.
Vor allem, weil du da viele Stunden hast.
Vor allem deshalb, ja. Ganz genau, ja. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe alle Vorgängerteile geliebt und ganz, ganz exzessiv gezockt. Fallout 4 wird mir noch viele, viele Stunden kosten aufgrund des großen Umfangs. Auch aufgrund zum Beispiel des großen Skillbaums, also der Möglichkeit, wie ich meinen Charakter ausbilden kann, lädt das Spiel sogar dann durchaus ein, das zweimal zu spielen, dann wäre ich schon bei 800 Stunden. Oder dreimal, dann wäre ich schon bei 1200 Stunden. Also da sind echt keine Grenzen gesetzt. Ist ein schönes Spiel, wäre mein persönliches Jahreshighlight. Ganz dicht danach dahinter, man wird jetzt merken, ich stehe mir so unter Anführungsstrichen auf Videorollenspiele. Mhm. Witcher 3 war auch ein Wahnsinnsspiel von einem polnischen Studio, CD Red, war grafisch nämlich vor allem ein Wahnsinnstitel. Ich habe da auch die Vorgängerteile sehr geliebt. Heuer im frühen Sommer kam dann endlich der dritte Teil heraus. Ich habe das damals auf der Gamescom vor 2 Jahren das erste Mal gesehen und war total geflasht, wie das jetzt die Jugendlichen sagen würden. Und alle anderen Fachpressemitarbeiter auch. Wir saßen da in einem großen Kinosaal und sahen dieses Spiel wie halt so Video, ne? Wie der Charakter durch die Gegend reitet und der Autor der Reihe, das ist noch eine Romanreihe, hat im Hintergrund quasi die Geschichte dazu gesprochen und ja, nett, schön, schönes Video. Und plötzlich blendet auf diese Leinwand, blenden die Benutzerelemente, quasi die Bedienelemente ein. Ja? Mhm. Und durch den Saal ging ein Raunen von wegen, um Gottes Willen, das war jetzt gerade gar nicht Video, das war Spielgrafik. Ja? Und so fühlt sich das auch heute noch an, grafisch ein unheimlicher Leckerbissen, ja. Läuft super auf den aktuellen Konsolen, auf dem PC noch schöner, weil der natürlich mehr rausholen kann, wenn man den entsprechenden PC hat.
Das richtige Setup.
Tolles Spiel. Kann ich auch jedem empfehlen. Ist jetzt anscheinend nicht nur meine Meinung, das Spiel wurde auch als Game of the Year im Game Awards gewählt und das CD Projekt Red dazu passend als Entwickler des Jahres, ja. Also ganz große Empfehlung, auch anscheinend von echt großer Fachjury quasi. Hat in jeder Kategorie, wo es angetreten ist, quasi alles abgeräumt und ich kann mich da echt nur anschließen. Also vor allem grafisch ist es ein Riesenleckerbissen. Umfangmäßig ist es kein Fallout. Mhm. Grafisch ist es aber Fallout weit überlegen und ist dabei allerdings schon seit einem halben Jahr erhältlich. Ja. Die schießen auch noch unheimlich viel Inhalte hinterher. DLCs gibt es tonnenweise, die sind preislich auch total in Ordnung. Super Spiele, ja.
Also alles in Ordnung von wegen der Grafik, aber auch dem, was im Nachhinein kommt mit Kosten und so weiter.
Ja, vor allem, man braucht es nicht. Ja. Wenn ich jetzt noch mehr Inhalt möchte, kann ich ihn kaufen. Der ist preislich relativ in Ordnung. Die meisten DLCs kosten da irgendwie ein paar Euro, Kleinigkeiten. Man kann auch den ganzen Pass kaufen, wo man dann alles kriegt. Der kostet halt dann schon irgendwie 50 Euro, aber man hat einfach echt Umfang. Und man kriegt Umfang und es ist transparent. Man kann alles einzeln kaufen. Wenn man jetzt sagt, ja, das will ich nicht, kann ich mir das einzeln selektieren, wie ich will. Mhm. Ohne, dass ich dafür jetzt großartig viel Strafgebühr unter Anführungsstrichen zahle. In meinem konkreten Beispiel zum Beispiel wusste ich, okay, dieser eine Handlungsstrang, diese eine Bruderschaft interessiert mich besonders, da würde ich gerne weiterspielen. Habe ich mir geklickt für, ich glaube, 3 Euro. Diese andere Bruderschaft und diese andere Vereinigung interessiert mich überhaupt nicht, weil mit der kann ich irgendwie storymäßig nichts anfangen, klicke ich mir halt eben nicht. Ja. Finde ich zum Beispiel gut. Warum? Kann man durchaus so machen. Ja.
Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, selber nicht gespielt. Die Grafik ist wirklich berauschend.
Einzige, was man vielleicht dazu sagen muss, weil ich letztens gehört habe, jemand möchte dieses Spiel seinem Sohn kaufen. Der Sohn ist 14.
Nein.
Diese Alterslabels auf den Videospielen haben ab und zu vielleicht doch einen Sinn. Witcher 3 ist, jetzt nur als Vorwarnung, falls jemand Ähnliches vorhat, Witcher 3 ist sehr brutal, ist sehr sexualgeladen auch. Also wer Game of Thrones aus dem Fernsehen als Fantasy-Serie kennt, Witcher 3 ist circa auf dem gleichen Level. Niveau. Mich persönlich als Erwachsenen stört es nicht und ich muss auch gestehen, jetzt rein meine persönliche Meinung, es passt in so eine Mittelalterwelt vielleicht auch besser rein, als jetzt irgendwie dazu übertrieben pazifistisch zu sein oder so. Ja? Mhm. Oder halt auch eine gewisse Darstellung, eine gewisse Form von Sexismus oder Sexualität ist leider auch zwangsweise notwendig, auch wenn sich das Spiel über die dann eh immer sehr gekonnt drüber hinwegsetzt und dann Frauen sehr oft sehr starke Rollen haben, was ich sehr wichtig finde. Aber das eine Darstellung, in der im, weiß ich was, 13. und 14. Jahrhundert Frauen als gleichwertig dargestellt werden, wäre für mich nicht realistisch. Ich finde super, wenn sie sich dann drüber hinwegsetzen und ihnen das Gegenteil beweisen, so soll das sein. Aber ja, ich hoffe, es kommt richtig rüber, was ich meine.
Ansonsten gerne www.geektalk.ch in die Kommentare. Kannst du dann auch noch Rückmeldung geben, wenn das irgendwas nicht ganz so angekommen ist, wie es hätte sein sollen.
Für mal was anderes quasi oder mal weg von Rollenspielen, was mich heuer persönlich sehr überrascht hat, war Evolve. Mhm. Da schlüpft der Spieler in die Rolle eines Monsters, das sich der Reihe nach entwickelt, entweder durchs Fressen von Tieren oder durch das Fressen quasi von Mitspielern. Im Endeffekt ein Spiel, das es auch nur so wirklich sinnvoll online gibt. Ein Spieler als Monster tritt gegen immer vier normale Spieler an. Das ist immer eine 1-zu-4-Situation. Dementsprechend stark ist allerdings auch das Monster und kann sich weiterentwickeln. Kurze Matches, maximal so 10-15 Minuten lang. Spieler gegen Monster, macht aber total Spaß. Gerade jetzt zu Weihnachten vielleicht auch noch ein Kauftipp, den Titel gibt es momentan sehr, sehr, sehr günstig. In Black Friday Sales gab es den teilweise für 10, 15 Euro, schon für die gängigen Konsolen, das ist sehr billig. Es gibt ihn jetzt auch für den PC immer wieder irgendwie in Humble Bundle, also in Humble Store angeboten und hier und da. Die Angebote überschlagen sich gerade, auf Amazon gab es den auch jetzt billig, jetzt in der Weihnachtswoche und nicht in der Black Friday Woche. Irgendwie beim Mediamarkt zu touren, also bei allen, um jetzt für alle gleich Schleichwerbung zu machen, bei allen gibt es die momentan immer wieder günstig, kann ich wirklich empfehlen, gerade für den Preis kann man machen. Ja, es ist kurzfristig, also kurzweilige, kurze Matches, die fürchterlich nicht balanciert sind, also das Balancing ist Horror unter Anführungsstrichen, weil das Monster ist viel zu stark, aber genau das ist ja der Sinn dieses Spiels. Wenn es ein Monster dem einen Spieler begegnet, ist der Spieler tot, der hat gar keine Chance. Nein, das Spiel setzt darauf, dass die vier Spieler zusammenarbeiten müssen, dann macht es auch Sinn. Das Balancing ist auch genau in diese Richtung quasi eben ausgelegt. Das haben sie wirklich super gemacht. Wenn ich einen Spieler isolieren kann, aber das Monster zum Beispiel, und den alleine erwischt, tja, dann gute Nacht. Ja.
Ist fertig, lustig.
Schön gemacht, sehr kooperativ. Der eine, der alleine spielt, muss wirklich schauen, dass er die trennt und isoliert und hat auch entsprechend Skills in die Richtung. Die anderen vier müssen schauen, dass sie super zusammenhalten, strategisch total unterschiedliche Ansätze. Aber gut gemacht und gerade für den Preis jetzt, hey, wirklich zuschlagen.
Muss man zuschlagen.
Was mir heuer auch so gut gefallen hat, auch wenn es sehr kontroversiell aufgenommen wurde, war Batman Arkham Knight. Lief auf den Konsolen ja sehr gut. Auf dem Computer gab es ja leider technische Probleme am Anfang sehr starke, die ja erst ausgepatcht werden mussten, beziehungsweise wurde dann teilweise den Spielern das Geld zurückgegeben. Sei es wie es sei, das möchte ich jetzt auch nicht kommentieren. Ich hatte das Spiel auf der PlayStation 4 damals bekommen als Testexemplar. Und fand das Spiel wirklich gut, kann ich jedem nahelegen, der Batman gerne mag. Auf den Konsolen lässt sich's gut spielen, war ein toller Titel. Das ist, glaube ich, auch so das quasi das Fazit, mit dem es in die Geschichte eingehen wird. Auf dem PC kaufen würde ich mir es nicht. Gibt's jetzt auch teilweise relativ günstig. Auf einer Konsole würde ich mir es auf jeden Fall anschaffen. Kleine Erklärung dahinter, warum das so ist. Auf den Konsolen wurde es quasi von Warner Bros. Oder halt von diesem einen Entwicklerstudio, ich weiß gar nicht, wer das war, direkt selbst entwickelt, die PC-Umsetzung war von einem anderen Studio. Das hat schlechte Arbeit geleistet, ganz klar. Das Hauptstudio, das das Hauptspiel entwickelt hat für die Konsole, hat gute Arbeit geleistet. Darum das Original quasi kaufen, das ist für die Konsole. Die billige Portierung, lasst ihr am besten.
Guter Tipp.
Rennfahrspiele gab es heuer auch einige. Auf dem Poughkeepsie Network gibt es den Test zum aktuellen Need for Speed von einem Kollegen von mir quasi.
Der Roger Sigrist, genau.
Kann man anscheinend auch empfehlen. Mir persönlich hat heuer Project Cars und Ride auch sehr gut gefallen. Zwei Spiele, die sich auf jeweils entweder A, Auto oder aber B, Motorräder fixiert haben. Waren nette Spiele, gibt es jetzt teilweise auch recht günstig zum Shoppen. Mehr will ich nicht dazu sagen. Klassische Kost, aber ja, konzentrieren sich auf das, was es gibt und sind momentan zumindest günstiger als Need for Speed, was natürlich ganz neu ist. Auf der anderen Seite, Drive Club war so ein Spiel für die PlayStation 4. Das erschien schon Ende letzten Jahres, das am Anfang sehr viel Bauchweh hatte, weil es nicht gut lief. Das brauchte immer eine Serververbindung, nur leider waren die Server oft nicht da. War am Anfang sehr, sehr kritisch. Sony hat sich dann auch wieder entschuldigt und Inhalte verschenkt und ach Gott, man kennt das ja alles. Jetzt ein Jahr später läuft das Ding super. Sie haben jetzt auch ganz überraschend auf der Paris Games Week ein Add-on angekündigt. Also ein Add-on, ein quasi Zusatzspiel. Drive Club Bikes, damit halten auch Motorräder endlich Einzug in das Spiel. Habe ich mir geklickt, kostet glaube ich für Leute, die das schon haben, irgendwie 20 Euro. Spielt sich super, spielt sich schön, hat jetzt alles, was man sich erwartet, Wetter im Spiel und solche Geschichten. Kann ich wärmstens empfehlen, gerade für alle, die Drive Club haben, schaut euch Drive Club Bikes an. Ging ein bisschen unter, da das plötzlich von jetzt auf gleich erhältlich war und es da keine Werbung rundherum gab. Da stand wirklich irgendwie der Sony-Chef auf der Bühne und sagte, ach übrigens, Drive Club Bikes gibt's auch und zwar genau ab jetzt. Eigentlich was man sich von so Pressekonferenzen mehr wünschen würde. Auf der anderen Seite geht's dann aber leider unter, weil die Presse entsprechend keine wochenlange Vorlaufzeit hatte.
Um das Ganze vorab zu testen und so weiter. Ganz kurzer Nachtrag zu Need for Speed wurde nicht vom Roger Sigrist getestet, sondern vom Andreas Sommer. Und für ihn, aber Klammer auf und nach gleich wieder zu, nicht unbedingt der, wie sagt man, Rennspielfreund, nicht unbedingt das beste Spiel. Weshalb kann man nachlesen? Bei uns im Pogipsblog. Link in den Shownotes wie geektalk.ch.
Dann sage ich auch noch kurz was dazu, als Kontrast gleich, für mich als großer Rennspielfreund auch nicht das beste Rennspiel, darum habe ich gerade die drei anderen erwähnt, wobei es zumindest ein bisschen der Rückschritt Richtung Need for Speed, wie es mal war, ist, das wollten sie ja damit machen, das heißt zumindest den Schritt haben sie ein bisschen geschafft, Richtung quasi Underground wieder ein bisschen zu kommen. Aber ja, auch für mich ist es leider nicht das beste Rennspiel. Das war es so für die großen Spiele für mich, im Großen und Ganzen. Zwei Spiele habe ich außer Konkurrenz, einfach nur meine persönliche Meinung. Halo 5 hat mir sehr gut gefallen, war auch im Poughkeepsie-Netzwerk auf dem Test. Ich bin großer Halo-Fan aufgrund der Story. Dementsprechend war ich ein bisschen enttäuscht, weil Singleplayer hat das Ganze relativ wenig zu bieten. Das steht auch im Testbericht so drinnen, also da ist der Kollege Ganshoff, sind eh alle auf der gleichen Meinung leider. Trotzdem sieht es wieder toll aus, spielte sich für mich gut, war mir leider zu wenig umfangreich. Multiplayer interessiert mich persönlich bei Halo nicht, andere Leute schon, daran wird das Spiel auch gefeiert. Für mich aber einfach ein großer Titel außer Konkurrenz. Passend dazu, weil es die alten Entwickler von Halo sind, Destiny, die Erweiterung jetzt zu Taken King, gefiel mir auch sehr gut. Destiny hatte gute Ansätze, die sie schlecht umgesetzt hatten. Im ersten Teil quasi mit Taken King ist es mehr oder minder Destiny 2.0. Jetzt ist es so, wie man sich das vorgestellt hatte, meiner Meinung nach, für alle, die da nochmal reinschauen wollten und sich es wahrscheinlich, also vielleicht noch nicht gekauft haben, auch aufgrund der schlechten Kritiken, die es am Anfang gab. Gerade ihr habt jetzt einen guten Preis, weil ihr zahlt ja für alles nur 60 Euro, anstatt die von Anfang an mitgezahlt haben, irgendwie 150 Euro oder so. Da bin ich immer noch ein bisschen genervt, dass ich so viel nämlich für jedes Add-on einzeln zahlen musste und auch Taken King jetzt mit 40 Euro voll bezahlen musste. Die komplette Box gibt's aber eben für 60 Euro mit allen Add-ons und Hauptspiel. Da kann man auf jeden Fall mal zuschlagen, spielen, also gerade jetzt mit Taken King und quasi Destiny 2.0 spielt sich's wirklich so, wie man sich das erwartet hatte. Am Anfang war es wirklich übel, jetzt ist es wirklich gut. Ja. Kann man machen.
Natürlich auch da, wie du gesagt hast, ein Testbericht, dieses Mal sogar von dir im Poughkeepsie-Blog drin.
Stimmt, genau, das war mein allererster sogar.
Das war deine Premiere, genau. Wechseln wir von den Konsolen, schrägstrich also von Computern und großen Geschichten auf die Mobile-Welt?
Da kann ich heuer auch bei den Game Awards abgeräumt, war ich sehr überrascht. Ich wusste zuerst gar nicht, dass das groß nominiert war. Aber anscheinend deckt sich da meine Meinung mit der Fachjury sehr stark. Ein Spiel besonders wärmstens empfehlen, ich werde es jetzt für den Poughkeepsie-Blog auch nochmal aufbereiten, ein bisschen größer. Das Spiel Her Story. Das ist ein ganz einfaches Spiel eigentlich, wo es darum geht, anhand von Audioschnipseln de facto eine Kriminalgeschichte aufzulösen. Das ist sehr einfaches Gameplay, zieht den Spieler aber sehr hinein, hat dann auch heuer gewonnen in der Kategorie Best Narrative quasi, also eben, ja, wie sagt man das jetzt am besten auf Deutsch? Das Spiel, das den Spieler am besten bindet oder halt quasi heranzieht. Ja. Außerdem hat auch die Hauptdarstellerin, die das dann quasi spricht, unter Anführungsstrichen, hat auch gewonnen für Best Performance, was ich sehr toll fand. Viva Seifert heißt die junge Dame, die hat das tatsächlich wunderbar toll gemacht, hat dann Gott sei Dank auch bei den Games Awards gewonnen. Finde ich ganz wichtig und toll, dass so ein Spiel, gerade nämlich so ein Spiel, dann bei Best Performance gewinnen kann, quasi für die beste menschliche Performance in einem Spiel, finde ich sehr gut. Ja. Tolles Game, kostet irgendwie, glaube ich, $3-4, sollte man auf jeden Fall machen. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, ob es irgendwann halt mal in den Sale vielleicht kommt. Weihnachtssales kommen ja jetzt auch wohl bald. und wollte es dann da noch groß testen. Dadurch, dass es jetzt aber Best Narrative und Best Acting gewonnen hat, werde ich es jetzt trotzdem schon mal vorab in den im Poughkeepsie-Blog schreiben. Warne euch aber vor, man könnte durchaus davon ausgehen, dass das in den Weihnachtssale vielleicht noch günstiger kommt. Also vielleicht nicht jetzt gleich klicken, falls ihr da ein paar Euro sparen wollt. Ansonsten für die paar Euro ist es auf jeden Fall wert und gerade so bekommen die Entwickler.
Also für die Entwickler solltet ihr es jetzt schon klicken, weil 3-4 Euro für so ein gutes, also wie du sagst, ein gutes Spiel und guten Gameplay darf man ruhig ausgeben.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich meine, in Zeiten, wo PlayStation-Spiele 70 Euro kosten, kann man auch 4 Euro für ein iOS-Spiel ausgeben. Der Umfang ist okay, die Umsetzung ist anscheinend prämiert mittlerweile. Gebt's aus, falls ihr es euch nicht leisten könnt oder irgendwie jetzt doch vielleicht Leute noch zuhören, die noch Taschengeld erhalten, also Kinder oder Jugendliche, dann ja, könnt ihr warten, dann kriegt es vielleicht ein bisschen billiger. Ich gehe mal gut davon aus, dass das heuer in den Best-of-Listen sehr hoch sein wird und die sind dann öfter ein bisschen günstiger. Ansonsten alle anderen, die sich leisten können, greift zu, kriegt der Entwickler mehr Geld und ja, 4 Euro ist ja Gott sei Dank nicht viel. Ein anderes Spiel, das aufgrund der weltlichen Lage gerade sehr passend ist. Flüchtlingsthema, Flüchtlingskrise soll jetzt jeder Hörer nutzen, sehen, wie er möchte. Ich persönlich werde das jetzt nicht werten oder nicht darauf eingehen. Wir sind kein politischer Podcast. Fakt ist, es gibt zu dem ganzen Thema mehr oder minder ein Spiel, das den Nutzer bei diesen Problemen ein bisschen abholt. Das Spiel nennt sich Cloud Chasers, ist von Schweizern, soweit ich weiß. Im Endeffekt geht es darum, dass man eine ziemlich mitreißende Geschichte spielt, wie zwei Flüchtlinge, ein Kind, ein Jugendlicher und ein Erwachsener, den Weg durch die Wüste suchen und versuchen, dort zu überleben und mit täglichen Problemen quasi kämpfen. Es ist ein sehr fantastisches Spiel, es spielt nicht im echten Leben. Die Probleme, die sich allerdings stellen, sind teilweise sehr wohl sehr real. Ich weiß, dass dieses Spiel teilweise auch sogar als Unterrichtsmittel eingesetzt wird hier in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler das wissen. Ich weiß allerdings, dass es durchaus als pädagogisches Mittel genommen wird, eben weil es auf der einen Seite so fern wirkt, weil es ein Fantasy-Setting hat, auf der anderen Seite aber gerade jetzt aktuell halt Themen behandelt, die wir jeden Tag in der Tageszeitung lesen. Ja. Es geht sehr stark um Flüchtlinge, es geht sehr stark um Rassismus. Pädagogisch durchaus wertvoll, bringt einem auch zum Nachdenken. Es ist nicht auf einer runtergedampften Ebene. Also jeder, der das jetzt hört, braucht das nicht glauben, dass es irgendwie ein Kinderspiel ist und nach dem Schema, na gut, für 14-Jährige, also dieser offensichtlich in die Höhe gehaltene Zeigefinger ist es auf keinen Fall. Man kommt auch als Erwachsener ins Grübeln, kann ich nur empfehlen. Ja.
Übrigens wirklich von Schweizer, in Zürich entwickelt, von den Blindflugstudios. Nur so, als Background-Info.
Genau. Ich habe letztens schon ein Interview von denen gehört, dürften ganz pfiffige Kerlchen sein, die sich eben weg von großen Publishern hin entwickelt haben zum wir machen unser eigenes Ding und sollten auch solche Themen angreifen, kann ich wärmstens empfehlen.
Auf jeden Fall zugreifen.
Gerade kostenlos diese Woche, darum sage ich es, ich hoffe die Leute lesen es rechtzeitig, weil der Podcast wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig erscheinen, aber generell auch ein Spiel, das ich sehr gerne habe, Monument Valley, der Test ist ja schon erschienen im Poughkeepsie-Blog, das heißt ihr kriegt auch den Hinweis darauf. Ein Spiel, ein Puzzlespiel, das sehr stark mit Perspektivenwechseln arbeitet, ähnlich wie diese Bilder mit diesen ganzen optischen Täuschungen, wo zum Beispiel Treppen alle ineinander integriert sind. Das Spiel arbeitet mit diesen Perspektivenwechseln, kam auch schon in der einen oder anderen Hollywood-Serie vor, soweit ich weiß, glaube ich, bei How I Met Your Mother war das sogar irgendwie kurzfristig Thema, dieses Spiel. Hat den Design Award 2014 gewonnen, kann ich auch allen nahelegen, egal ob bezahlt oder kostenlos. Tolles Spiel, hat mir heuer sehr, sehr viele Stunden gekostet. Zusätzlich weiter, Stichwort viele, viele Stunden gekostet. Es gibt ja diese beliebten Episodenspiele, wo quasi episodenweise Titel erscheinen und so immer wieder mehr Handlung nachgeräumt wird. Gerade von Telltale sehr beliebte Umsetzungen wie Game of Thrones oder Tales from the Borderlands kann ich auch sehr empfehlen. Zuerst dachte ich mir, das ist Abzocker. Mittlerweile muss ich gestehen, sehe ich es anders. Ich habe Tales from the Borderlands geliebt und viele, viele Stunden darin gespielt. Das ist einfach nur eine Form, um Inhalte halt zu monetarisieren. Das ganze Spiel in Summe kostet halt dann 20 Euro. Ich kann es mir auch episodenweise laden für 4 Euro, also entweder ein ganzes Paket oder halt in 5 Episoden so je 4 Euro. Ich bezahle immer das Gleiche. Entweder ich warte halt, bis es ganz draußen ist, oder ich spiele halt quasi Schritt für Schritt für Schritt und zahle aber dann im Endeffekt auch den gleichen Preis. Insofern finde ich es preislich sehr fair, weil es immer die gleiche Preisgestaltung ist. Wenn jemand nur eine Episode anspielen mag und sagt, ah nein, gefällt mir nicht, muss auch den Rest nicht bezahlen quasi, finde ich insofern okay. Mhm. Weil wir ja letztens das Geldthema hatten, da finde ich es dann doch in Ordnung, weil ja, im schlimmsten Fall investiert man 4 Euro, sagt, gut, die Geschichte ist nicht meins und lässt es dann bleiben.
Zum Monument Valley, das erinnert mich ganz stark, bis auf eben diesen 3D-Effekt, also diesen Täuschungseffekt, nicht 3D-Effekt, an Edge. Magst du dich daran noch erinnern? Wo man so einen Würfel quasi durch so eine ähnliche Welt leiten musste.
Von der Grundidee her so ein bisschen, ja, wobei die Life is Strange zusätzlich halt noch so ein bisschen diesen Fantasie-Effekt hat und ein bisschen fantastischer wirkt und mit dieser kleinen Prinzessin, das dann auch noch sehr niedlich wird. Aber von der Grundidee her, du hast recht, ja.
So ein bisschen in die Richtung zumindest, ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, kein Problem. Zu diesen Episodenspielen noch auch ganz kurz ein Tipp, der auch in diese Richtung geht, ist allerdings nicht von Telltale, ist das Spiel Life is Strange, das geht auch in diese Richtung. Hat bei den Game Awards heuer auch den Preis Games for Change gewonnen, also quasi so die, auch hier wieder der leicht moralische Zeigefinger, viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Ein sehr tolles Spiel, das einem auch sehr an der Seele berührt, mitunter. Ähnlich wie Cloud Chasers. Persönlich würde ich, wenn ich Games for Change quasi die Kategorie vergeben müsste, es eher den Schweizern mit Cloud Chasers zukommen lassen. Life is Strange ist in dieser Richtung allerdings auch sehr stark da, auch wenn das Thema generell nicht ganz so aktuell oder so brennaktuell zumindest ist, wie das Flüchtlingsthema von Cloud Chasers. Ja, so viel zu meinen besten Spielen heuer oder meinen besten Zeiträubern quasi.
Was da alles mit dabei ist, kann ich einen Teil davon, eben gespielt habe ich nicht allzu viel in diesem Jahr, sogar eher sehr wenig. Sogar, wie ich vorher festgestellt habe, oder vorher, wo ich noch ein bisschen reingeschaut habe in unserer Vorbereitung, wenig. Ich habe wirklich, wenn gespielt, dann Spiele aus dem letzten Jahr. Unter anderem gehört da vor allem Mario Kart 8 dazu, ganz stark. Ach, wie heißt das schon wieder? Ein altes Forza Horizon natürlich. Das neue, das stimmt, das ist eines aus diesem Jahr, oder?
Das ist knapp aus heuer, glaube ich, ja.
Genau, ziemlich genau das, also ich liebe die ganze Serie und ich irgend so ein Renn, wie sagt man, Motorradrennen, ach, wie hieß das? MUD, sagt ihr das was? Was wir noch verlinken werden bei uns in den Shownotes, www.geektalk.ch, als hätte ich das heute noch nicht erwähnt, ist eine komplette Liste aller Spiele, die wir im Poughkeepsie Network reviewed haben, sei es auf der Konsole, aber natürlich auch mobile Geschichten. Da findet ihr dann eine komplette Liste. Circa seit Oktober dann auch mit deinen Reviews mit drin, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja, September, Oktober, irgendwas stimmt, ja.
September sogar, da war ich nicht mehr ganz sicher. Doch, also schon einige sind da dann auch mit dir drauf. Wollen wir noch einen ganz kurzen Ausblick ins 2016 werfen, bevor wir dann den Podcast schließen? Den Podcast, die Podcast-Folge.
Ja, wird, glaube ich, ein ganz spannendes Jahr auch wieder werden. Es ist die neuen Konsolen, unter Anführungsstrichen, auch wenn es jetzt schon seit 2 Jahren da sind, kommen immer mehr und mehr in Fahrt und lang angekündigte Titel werden endlich kommen. Tom Clancy's The Division wird jetzt endlich bald erscheinen. Angekündigt wurde es ja dann irgendwie schon zum Start der Konsolen, hat sich immer mehr und mehr verschoben. Mhm. Ich hoffe, es gibt noch was her. Wird schwierig, weil wenn ein Spiel so lange verschoben wird, hängt es ja dann auch oft hinterher. Worauf ich mich persönlich sehr freue, ist auch Dead Island 2. Das ist jetzt auch wieder kein Spiel für Kinder oder Jugendliche. Ist ein sehr brutaler Zombie-Slasher, den ich aber in der Grundversion sehr gerne hatte und endlich wieder auch mal was in diese Richtung kommt. Ist leider viel zu selten und viel zu viele Sport- und Autoverspiele da draußen. Meine rein persönliche Meinung jetzt, ja. Auf was ich mich ganz, ganz, ganz groß freue, was jetzt, glaube ich, auch für alle durchaus was zum Freuen ist und nicht nur meine rein persönliche Meinung ist, ist Deus Ex, wie auch immer man das ausspricht. Mankind Divided, das ist so ein Sci-Fi-Zukunfts-Shooter, der zweite Teil der neuen Reihe quasi. Auf den freue ich mich schon sehr, sehr, sehr groß. Der ist aber auch schon sehr groß angeteasert überall und wird ganz toll werden. Hat auch wieder erstaunlich viel echten Bezug. Im Endeffekt geht es darum, dass Menschen sich mit technischen Hilfsmitteln erweitern können und Cyborgs werden. Stellt aber auch sehr stark dann da diese ethische Frage von wegen, was ist noch Mensch, was ist nicht mehr Mensch, wie soll man mit sowas umgehen, Roboter, echte Menschen, führt auch den Begriff Mechanical Apartheid ein, also so quasi eben wieder Rassetrennung, nur da halt dann nicht schwarz-weiß, sondern Mensch-Roboter.
Mensch-Roboter, ja.
Ethisch ein sehr spannendes Thema und das ist sicher kein Thema, das wir erst irgendwie 2200 haben werden. Dieses Thema haben wir jetzt schon und das wird sicherlich viel, viel, viel stärker kommen. Ja.
Im nächsten Jahrzehnten ganz, ganz stark kommen, ja. Da gibt es ja sehr schöne und eben auch beängstigende Entwicklungen.
Und auf das Spiel geht auch auf genau all das ein. Ja? Und es ist auch genau dieses Setting, dass im Endeffekt die Menschheit anfängt, irgendwie Roboter zu verdrängen oder halt Menschen zu verdrängen, die zu sehr Richtung Roboter werden. Auch der Hauptcharakter hat das sehr interessant, zwiegespalten, eigentlich mehr oder minder gegen Roboter, ist selbst aber sehr stark robotisiert. Bei dem allerdings aufgrund dessen, dass es notwendig war, nur ganz kurz ist noch angerissen, der hatte quasi einen Unfall, viel mehr mag ich nicht dazu sagen, und wurde halt dann teilweise künstlich rekonstruiert, das heißt, so kam er dann quasi in eine Rolle, die er selbst nie wollte. Das ist jetzt so, wie wenn ich ein bisschen sage, okay, Schönheitschirurgie, da gibt's die einen, die lassen sich irgendwie die Lippen aufspritzen, weil es ihnen gefällt, dann gibt's aber halt auch die anderen, die müssen sich rekonstruieren lassen, weil sie Verbrennungen hatten oder sowas, ja.
Genau, irgendwas in dem Stil.
Auch auf diese Themen geht das Spiel ein, ganz spannend, auch von der Story her eben, und nicht nur Sci-Fi, sondern sehr nahe Zukunft, glaube ich. Mhm. Was ich mich auch sehr freue, Mass Effect war ein Spiel, das ich geliebt habe, kommt nächstes Jahr der erste Teil einer neuen Reihe raus. Andromeda setzt nicht an den alten Spielen von bisher fort, sondern fängt die Geschichte neu an. Freue ich mich aber auch schon sehr drauf, aber auch so ganz, ganz viele Titel, die nächstes Jahr kommen werden. VR-Brillen hatten wir schon einen eigenen Podcast dazu.
Genau.
Kommen ganz dicke, da kommt Drive Club dafür und weiß ich was alles. Da werden einige alte Spiele neu aufgelegt für solche Brillen. Wird ein spannendes Jahr, wird ein sehr spannendes Jahr. Und das sage ich sonst nicht jedes Jahr.
Gut, bevor wir die Folge beenden, hätte ich noch eine kleine Frage. Wenn man aktuell eine Xbox und oder eine PlayStation 4 kaufen möchte, da gibt's ja Bundles ohne Ende. Auf was muss man da achten? Wir haben ja schon mal vorher gelernt, Xbox kann man besser erweitern, als das bei einer PlayStation ist. Was sollte man sich reinnehmen? Jetzt ohne ganz groß einzugehen, mit allem möglichen, einfach so globale Tipps. Geht das
überhaupt? Also bei der PlayStation 4 auf jeden Fall die große Variante nehmen. Nehmt euch den Terabyte, VR-Spiele werden auch wieder sehr groß werden, falls es in die Richtung gehen sollte. Mhm. Nehmt euch die terabyteige Version, weil ihr sonst selber Hand anlegen müsst und selber nachrüsten müsst. Das ist einfach anstrengend. Alles andere ist, glaube ich, völlig egal und reine Geschmacksfrage. Schaut, dass ihr die Spiele, die ihr dazu haben wollt, gleich im Bundle dazu bekommt. Dann könnt ihr auch Geld sparen. Wenn jemand unbedingt Star Wars Battlefront will, gibt's Battlefront-Bundles. Wenn wer Fallout will, gibt's Fallout-Bundles. Steckt euch die Bundles mit den Spielen zusammen, die ohne dies haben wollt, dann spart ihr Geld. Egal, ob Xbox oder PlayStation.
Also Bundles sind immer gut, meinst du in dem Fall?
Bundles sind immer gut, halt eben mit den Spielen, die man dann auch will. Und da gibt's immer Angebote. Auch da der große Hinweis noch, momentan gibt's so viele Angebote vom Schweinemarkt bis hin zu irgendwie Online-Händlern, egal ob gut oder böse, und das will ich alles nicht werten, bis zu kleinen Retailer-Ketten. Ich habe in der Nähe einen Computerladen, einen kleinen, das ist ein Einzelhändler, ja. Sogar der hat plötzlich PlayStation 4 Bundles im Angebot. Momentan ist da eine Riesenbewegung drin und ein Riesenmarkt. Beobachtet vor Weihnachten ein bisschen den Markt ein paar Tage. Ihr werdet wahrscheinlich auch für euer Bundle, euer Wahl entsprechende Angebote finden. Ja.
Und für diejenigen, die vielleicht auch ein Ticken warten können, so nach Weihnachten ist auch immer eine gute Zeit.
Ja, das
auch. Bis in den Januar rein.
Wenn es kein Weihnachtsgeschenk für andere ist, sondern für euch, würde ich vielleicht sogar sagen, wartet Weihnachten ein bisschen ab. Ja.
Weihnachtsschlussverkauf und Januar-Sales sind dann teilweise doch immer sehr, sehr, sehr interessant.
Ich habe nur noch einen ganz kleinen Tipp oder einen ganz kleinen Hinweis, der gerade quasi während der Folge die Meldung hineintröpfelte. Beim Entwickler Epic, die sind durch Unreal Tournament und die ganzen Unreal-Teile und die entsprechende Grafik-Engine dazu und Gears of War bekannt, kriegt ihr momentan die Remastered-Version von Shadow Complex völlig gratis zum Download. Ist ein sehr gutes Spiel. Gratis-Downloads sind immer gut. Wir linken es euch in den Shownotes. Bis Ende des Jahres gibt es das Ding gratis und nächstes Jahr soll es dann Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One geben, die dann kosten. Also im Endeffekt kriegt man das Remake von einem guten Spiel jetzt gratis und nächstes Jahr kann man dann wahrscheinlich für eine noch etwas aufgepolischtere Version auf PS4 und Xbox One dann zahlen. Also auf jeden Fall mal runterladen für PC bis Ende des Jahres kostenlos. Wir haben den Link.
Ein kleiner Ausblick, wer sich für Games interessiert. www.pokipsi.ca ist da natürlich eine gute Anlaufstelle, weil unter anderem du, Jan, immer wieder zum einen Konsolen, Computer, aber eben auch mobile Games vorstellt. Und ja, haltet mal den Geek Talk im Auge. Ich sage nur mal so weit, so viel. Den kann man abonnieren, wenn ihr möchtet. Wie das funktioniert, geektalk.ca/abonnieren. In diesem Fall vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass du wieder hier warst und deine ganzen Expertise zu den Spielen im Jahre 2015 und eben auch ein bisschen darüber hinaus mit reingebracht hast.
Herzlichen Dank. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, das ja wahrscheinlich unser letzter Podcast vor Weihnachten ist, zumindest auf jeden Fall zum Thema Spiele. Und viel Spaß auch beim Spielen zu Weihnachten. Ich weiß, der ein oder andere nutzt ja auch die Feiertage und kommt mal solchen Themen ein bisschen nach wieder. Ich hoffe, ihr habt Zeit zum Spielen. Auswahl gibt's ja genug.
Das definitiv. Je nachdem, wenn ihr den Geek Talk hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Und frohe Weihnachten. Ciao.
Hört mehr Geek Talk.